Anlass der Predigt heute sind verschiedene Gespräche mit Geschwistern in den letzten Wochen über verschiedene Lebenssituationen, in denen sie sich befinden. Und wo ich immer wieder dachte, da muss etwas grundsätzlich heilen. Und Anlass dieser Predigt heute ist die Bergpredigt, mit der ich mich schon einige Zeit beschäftige und die wir jetzt schon viermal in der Bibelstunde als Thema hatten. Aber eigentlich beschäftigt sie mich und arbeitet sie an mir. Und die Predigt heute halte ich mir. Die Predigt halte ich mir und ihr dürft zuhören. Oder sie ist eine Zusammenfassung dessen, was mir gepredigt worden ist in den letzten Wochen. Und ich denke, es kann helfen. Ich fange nicht bei der Bergpredigt an, sondern ich fange bei Adam und Eva an. Also es wird eine lange Predigt. Die Bibel erzählt uns, dass die Menschen, die ursprünglich von Gott geschaffenen Menschen, dafür stehen Adam und Eva, in einem Garten lebten, den Gott angepflanzt hat. Sie streckten die Hand aus und konnten eine Frucht pflücken und essen. Es war ein gutes Leben und Gott war greifbar nah. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages, heißt es da. Ich stelle mir das sehr paradiesisch vor und dann wahrscheinlich ist auch das Wort Paradies immer wieder, wenn auch fälschlicherweise, als Begriff für den Garten Eden. Diese direkte, unmittelbare Beziehung zu Gott findet ein jähes Ende, als die Menschen das einzige Verbot, von dem uns berichtet wird, übertreten, nämlich die Essen vom Baum der Erkenntnis. Und als Folge werden sie aus diesem Paradies verbannt. Da wird der Engel mit dem Flammenschwert, das Zeichen der Grenze zur Transzendenz, zur himmlischen Welt, es gibt ja viele Welten, nicht nur diese, die wir sehen können, sondern auch unsichtbare, da wird der Engel davor gestellt, für den Menschen eine Barriere, die könnte ich mir unmittelbar zu Gott und in sein Reich. Und der Mensch ist verbannt in eine Welt, in der er im Schweiße seines Angesichts, so heißt es da, sein Brot essen soll. Mit Mühen seinen Acker bestellen, sein Vieh züchten und hüten und melken und scheren und was weiß ich noch alles, um nicht zu verhungern. Aber so ganz von Gott getrennt, vollständig war der Mensch dennoch nicht, denn da wird uns gleich von den Kindern von Adam und Eva berichtet, nämlich von Kain und Abel. Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel, auf seine Opfergabe, aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain zornig. Und sein Gesicht senkte sich. Und dann berichtet die Geschichte weiter, dass Gott Kain anspricht und sagt, ich sehe deinen Zorn in dir. Das ist Unrecht. Du musst Herr über deinen Zorn werden. Gott warnt ihn, aber das ändert nichts in Kain. Er tröstet ihn nicht, baut ihn nicht auf und sagt, war ein Irrtum oder das hat die und die Gründe. Nein, er sagt nur ganz klar, der Zorn geht nicht. Du werde Herr über deinen Zorn, sonst führt er dich zur Sünde. Und Kain wird nicht Herr über den Zorn und die Folge von Zorn ist töten. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Und Gott sieht das und setzt ein erstes Gebot nach dem Garten Eden, nämlich das Gebot, dass niemand Kain erschlagen darf. Gott setzt eine Ordnung und schützt Kain davor, dass er jetzt wiederum von dem Erstbesten, der ihm begegnet, erschlagen wird. Allein diese ersten vier Kapitel im Alten Testament enthalten eine nüchterne Erkenntnis und es geht so weiter. Der Mensch ist vom Anfang an auf dem Weg von Gott weg. Seine Sünden werden immer größer und immer schlimmer. Und eigentlich ist der Mensch gefangen in einem Strudel der Selbstvernichtung. Und dann stellt Gott Rechtssätze, Gebote auf. Und gibt dem Israel, dem Volk Israel, das er sich dann erwählt, ja, einen ganzen Gebotskatalog. Und immerhin, die Menschheit hat sich noch nicht ausgerottet. Trotz vieler Kriege und Morde und Katastrophen und Seuchen wird die Menschheit immer größer. Die Gesamtproduktiv der Menschheit wächst, die Produktivität wächst, ja, also das Bruttosozialprodukt wächst seit Anfang der Zeiten. Und auch die Kulturvielfalt, der Wissensschatz wächst, wenn auch viel wertvolles Wissen verloren geht. In Menge nimmt es zu. Und auch diese Trends werden im Alten Testament beschrieben. Aber was auch zunimmt und sich auch da schon abzeichnet, der Mensch verroht. Und gleichzeitig nimmt die Sünde das Böse zu. Gott greift, so berichtet uns die Bibel, öfter mal auch radikal ein und vernichtet das Böse samt den Menschen, die das Böse in Besitz genommen hat. Aber er rottet das Böse nie aus und er rottet die Menschen nie aus. Gott lässt das Böse jenseits der Alternative, lässt das Böse denn jenseits der Alternative, böse und nicht böse, entsteht etwas Größeres als Böse, das Gute, die Liebe. Gott rottet nicht aus, aber Gott ist seine Menschheit auch nicht egal. Er hat sich selbst geschworen, nie wieder eine Sintflut über sie zu bringen. Und er schafft eine Grundlage fürs Überleben. Er schafft Ordnungen, er wählt sich ein Volk als Vorbild für den Rest der Menschheit, gibt diesem Volk Ordnungen, dass es vor sich selber schützt und vor seinem Zorn, vor seinem vernichtenden Zorn. Und aus diesem Volk erwählt er sich dann den einen, den er schon vorher sich erwählt hat, nämlich den Jesus von Nazareth, unseren Herrn Jesus Christus, um die ganze Welt zu retten. Nochmal, seinem Volk gab er Regeln und Ordnungen und Gebote. Und das mit dem Zweck, sie vor sich selber zu schützen, soziale Gemeinschaft überhaupt möglich zu machen und sie vor seinem Zorn zu schützen. Und er gab ihnen einen Opferkult. Und diesen Opferkult, um sie mit in das einzige Opfer hineinzunehmen, das Jesus Christus dann gebracht hat, indem er sich selber am Kreuz geopfert hat. Und jetzt sind wir bei Jesus Christus und nun gucken wir in Richtung Bergpredigt. Jesus Christus ist der Retter der Welt. Er ist der Arzt der Menschheit, der das Gute nun endlich bringt. Interessanterweise steht am Anfang der Bergpredigt nicht die Verkündigung Jesu von der Rettung vor der Verdammnis, sondern die Rettung von einem traurigen, kranken, sorgenvollen und gedemütigten Leben. Wenn wir die Seligpreisungen hören, dann fängt er nicht an mit Selig, die Angst vor der Hölle haben, denn sie werden gerettet werden, sondern selig, die leiden, ja, selig, die an dieser Welt, am Verhalten der Welt, auch an ihrem eigenen leiden, selig, die trotzdem in ihrer Haltung zu Gott und zueinander richtig gehen. Selig die Hungernden, die Trauernden, die nach Gerechtigkeit Hungernden, die Leidtragenden. Und selig die Barmherzigen, die Friedenstifter, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten. Selig die um Jesu willen Geschmähten und Verleumdeten. Er verspricht Trost und Sättigung, Landbesitz, Barmherzigkeit, Ehre und Freude. Was ganz Neues, was ganz anderes. Endlich. Nicht die Gebote. Er verspricht das als Erfüllung im Reich der Himmel. So heißt es bei Matthäus. Markus spricht vom Reich Gottes. Und dieses Reich der Himmel müssen wir uns kurz begucken. Dieses Reich der Himmel oder Himmelreich ist für moderne Christen meistens die Idee, das, was nach dem Tod kommt. Für den Juden ist das keine Jenseitserwartung, sondern ein Datum, das passiert auf dieser Erde. Wenn der Messias kommt, dann bricht eine neue Königsherrschaft an in dieser Welt, dann hat der Tempel einen ganz neuen Sinn, dann ist Jerusalem Sitz des Herrschers der Welt und der Jude denkt auch das Endgericht zusammen mit dem Anbrechen des messianischen Reiches. Das heißt, er hat eine ganz andere Idee von Himmelreich. Er kommt jetzt demnächst, das ist ja die Erwartung, die dann geschürt wird, ein neues Reich auf uns zu, eine Revolution. Und der Christ denkt ganz oft, ja, nach meinem Tod. Der kann sehr bald sein, natürlich. Und dann ist das gefühlt irgendwie richtig. Den Jüngern, die Jesus paarweise in die galiläischen Orte aussendet, um zu predigen und zu heilen, gibt er den Auftrag zu verkünden, dass das Himmelreich unmittelbar bevorsteht. Und dann lehrt Jesus ganz viel über das Himmelreich und er lehrt, dass es ist wie eine Saat, die aufgeht, wie ein Schatz, den man findet, wie ein Fischzug, wie ein Sauerteig, wie eine Perle. Man findet es, tauscht es für etwas ein, mal wird man vom Reich Himmel gefangen genommen, gerät ins Netz oder man wird durchsäuert vom Sauerteig. Fakt ist, Jesus verkündet, das Himmelreich kommt nicht als Knall und als Revolution. Es kommt nicht irgendwann nach dem Tod, sondern es kommt jetzt und es kommt wie ein Senfkorn, das in den Acker fällt. Schleichend, leise. Und mit Jesus ist das Himmelreich angebrochen. Wirklichkeit, Wahrhaftigkeit und in diese Welt hinein mit dieser Welt verschränkt. Nach der Einleitung und Beteuerung, dass Jesus, wir sind wieder bei der Bergpredigt, nicht eines der kleinsten Gebote aufzuheben gedenkt, spricht Jesus in der Bergpredigt über die Gebote, über das Zusammenleben der Menschen, über ihre Beziehungen untereinander und über ihre Frömmigkeit. Und er leitet das ein mit dem Satz, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel kommen. Er sagt zum Beispiel, und ich kann auch nur auf dieses eine Beispiel dann hinsichtlich der Gebote in der Bergpredigt eingehen, in der Predigt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber seinem Bruder sagt, Raka, das heißt so viel wie Dummkopf, Idiot, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, das entspricht eher einem Fluch, das heißt so viel, du böser Mensch, du Schlechter, du Gottloser, der wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Macht er es jetzt nicht alles viel schwerer? Wird die Mühe und Last nicht noch erhöht? Bis zum schier Unmöglichen? Wer kann da noch vor Gott bestehen? Hat Jesus nicht eben etwas von Glückseligkeit gesagt? Hat er nicht gratuliert und Heilung versprochen? Ich sehe geradezu, wie die Köpfe der Zuhörer immer weiter sinken und die Rücken immer krummer werden. Und natürlich hatte ich solche Gedanken beim Lesen der Bergpredigt und beim wieder mal Lesen der Bergpredigt und mich reinknien auch. Aber gehen wir nochmal zurück. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Erinnern wir uns an die Geschichte von Kain und Abel. Jesus erzählt gar nichts Neues. Jesus holt nur eine Erinnerung wieder vor. Er benennt eine der Wurzelsünden, die Haltung Kains, den Zorn, die zum Töten führt. Jesus gibt damit einen wichtigen Hinweis. Wenn du am Gebotsschild, du sollst nicht töten, angekommen bist, dann bist du schon viel zu weit gegangen. Hast du schon viele Grenzen überschritten, die nicht durch Gebotsschilder markiert waren, die aber in deinem Herzen hätten Markierungslinien sein müssen, aus Erkenntnis, vor allem Selbsterkenntnis und aus Motiv und Haltung. Zorn führt zum Töten. Darum ist der Zorn nicht zu rechtfertigen, nicht gesund, er macht dich krank. Er zerstört dich, er zerstört deine Mitmenschen. Und er macht dich blind für deinen Bruder und seinen Wert, für Gott und seinen Willen. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird, wer aber sagt, du Narr, verfluchter, böser Mensch, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wer seinen Bruder einen Dummkopf oder Armleuchter nennt, ist verächtlich, stellt sich über ihn und demütigt ihn. Und was ist die Folge davon? Der Bruder wird zornig. Also ist nicht nur der Zund schuldig, sondern auch der, der ihn gedemütigt hat und diesen Zorn letztlich mit verursacht. Auch der, der seinen Bruder verachtet und ausgrenzt, der erzeugt Zorn. Jesus fügt den Geboten nicht neue Gebote hinzu. Er sagt, was bereits im Vorfeld geschieht und welche Konsequenzen das hat. Er erzählt etwas, damit die Jünger anfangen nachzudenken, zu verstehen. Wer die Gebote versteht als Grenzzaun, bis hierher darfst du gehen, aber nicht weiter, der missversteht sie zutiefst. Sie sind eine von Gott gesetzte Ordnung für die Bestandssicherung, eine Mindestforderung zum Schutz des Überlebens der Menschen. Aber schon weit jenseits dessen, was Gott gerecht nennt. Wer am Horizont ein Gebotsschild erkennt, ja, du sollst nicht töten, der muss wissen, ich bin schon in die falsche Richtung unterwegs. Jesus macht deutlich, dass Gott erwartet, dass wir erkennen, welche Wege direkt oder indirekt uns oder unseren Bruder zu diesem Grenzzaun führen. Das sind die falschen Wege. Die Gebote einhalten ist eine Mindestforderung zum Schutz der Menschen und zum Schutz vor der unmittelbaren augenblicklichen Zerstörung durch Gott. Nicht die Voraussetzung, Bürger des Reiches der Himmel zu werden. Dazu gehört viel mehr. Paulus sagt einmal, die Gebote sind dazu da, die Sünde mächtig werden zu lassen. Auf das Tötungsverbot bezogen könnte man das deuten, wenn wir lernen würden, einander achtsam und wertschätzend zu behandeln. Egal wie wir den anderen und die Situation einschätzen, würden wir viel töten aus der Welt schaffen. Im Umkehrschluss, in dem Maß, in dem wir das unterlassen, sind wir am Töten in der Welt mitschuldig. Jesus macht die Gebote also nicht schwerer, sondern er zeigt uns den tieferen Sinn, auf den die Gebote hinweisen, und er zeigt auch, wie die Gebote gehalten werden können. Nicht durch die Vermeidung von Übertretung, sondern durch eine neue Haltung zu sich selbst und zum Nächsten. Dann haben wir nicht mehr das Problem, etwas zu wollen, was wir nicht dürfen, sondern wir wollen es gar nicht mehr. Das macht die Sache ungleich leichter. Jesus entrollt weitere Gebote, auf die ich in dieser Predigt gar nicht eingehen kann, wie das Gebot, das Thema Ehebruch, das falsche Schwören, das Fordern von Schadensersatz. Aber es bleibt für mich immer die Einsicht übrig, geht um eine totale Veränderung meiner Person, meiner Haltung und meiner Motive. Am Ende sagt ein Christ nicht, ich darf nicht dieses und jenes, sondern er sagt immer, ich will das nicht. Eigentlich ist das schon zu weit. Er sagt nämlich das Gute, das er will. Jesus lässt keinen Zweifel an der Radikalität seines Anspruchs, wenn er formuliert, zum Ende der Gebote, über die er spricht, ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Stellt sich die Frage, wie wir da hinkommen. Dazu müssen wir jetzt die ganze Bergpredigt weiter durcharbeiten und genau betrachten und noch vieles lernen. Ich auch. Soweit bin ich noch gar nicht. Dazu brauchen wir auch noch viele Wochen Bibelstunden. Aber es scheint mir eines sicher, was Jesus an vielen Stellen betont. Wenn wir diese nicht so schlimm scheinenden falschen Anfangswege gehen, ziehen sie uns und andere in den Strudel, der immer tiefer in Sünde führt. Und an die Gebotsschilder. Und dann sind wir schon weit weg vom Gericht sein. Streben wir in den scheinbar so kleinen Dingen nach Vollkommenheit, nehmen wir sie ernst als Gottes Willen und versuchen wir immer in der positiven Haltung, Handlungsrichtung zu bleiben, werden wir die Erfahrung machen, dass wir uns verändern. Und dabei sind wir nicht auf uns allein gestellt, sondern wir haben die Fürbitte Jesu und wir haben den Heiligen Geist. Und das gibt uns die Gewissheit, dass wir nicht insgesamt scheitern können. Sicherlich immer wieder, an vielen einzelnen Punkten, aber nicht insgesamt. Ich bin umgeben von Menschen, die von Sorgen zerfressen werden, die erschöpft sind und müde vom alltäglichen Überlebenskampf. Ich bin von solch vielen Menschen umgeben, die leiden, die unter einem hohen Druck stehen, die verletzt werden, häufig gar nicht, weil jemand sie verletzen will, sondern weil sie Sachen in den falschen Hals kriegen, die selber verletzend sind, Menschen, die resigniert und mutlos sind, weil sie keinen Erfolg haben, jedenfalls nicht den, den sie sich wünschen oder vorstellen. Menschen, die verbittert sind, weil sie jemanden verloren haben, den sie geliebt haben. Ich glaube, der Weg zur Heilung dieser Menschen und von uns Menschen ist ein Weg des Gehorsams. Ich bin überzeugt, dass auch manche körperliche Krankheit weniger schlimm wäre oder gar nicht da, wenn wir nicht an unserer Seele so verletzt wären und so uns selbst verletzend und andere verletzend lebten. Jesus antwortet auf die Niedergeschlagenheit und das Elend der Menschen mit der Verheißung, dass es anders wird. Und er antwortet mit Appellen. Aber er tut das, weil er weiß, dass darin der Weg zum Heilwerden liegt. Jesus sagt nicht, naja, in diesem Leben wird alles mit euch so bleiben, aber nach dem Tod wird's besser. Er sagt, im Himmelreich ist's besser. Und er macht an vielen Stellen deutlich, das Himmelreich ist schon angebrochen. Ist schon wirklich. Die Welten sind ineinander verschränkt und wer Gott glaubt und liebt und folgt, ist in beiden Welten. Aber im Himmelreich ist er zu Hause. Er ist noch in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Und Jesus sagt, der Weg ins Reich der Himmel muss nicht nur geglaubt, sondern auch gegangen werden. Wer geht, geht ihn auch schon dort. Wer nicht geht, kann nicht hinein. Wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist, wenn wir einmal vertreten, dann ist er tot und wir selbst sind verloren.